dieser Einfachheit. Es gibt keinen Handyempfang. Man ist in der Wüste. Es ist still und auf einmal merke ich, der Geist geht auf. Es wird weit.
Und wenn man rausgeht und man hört die Dromedare oder die Maultiere scharren und am Morgen hört man dann vielleicht schon ein bisschen etwas von dem Küchenzelt oder so, oder man merkt, woher kommt der Wind, wie ist das vom Licht, wo geht die Sonne auf, das hat einen ganz anderen Reiz.
Der Atlas bietet viel mehr als Berge, das ist, bietet ein Kultur, bietet
Kulturraum.
Viele Bewegungen, tausende Jahre von Geschichte und vor allem das Licht und Farben.
Ja.
Die Farben, die du siehst im Atlas, ist nirgendwo. Ich war wandern in Pyrenäen oder in Alpen, ist es nicht zum Vergleichen.
Mhm.
Da wirst du demütig. Also ich habe das erste Mal im Atlas das Wort Demut gefunden, habe ich verstanden.
Herzlich willkommen bei Weltweit Wandern, dein Podcast über Wandern und Reisen. Ich bin Christian Lade, der Gründer von Weltweit Wandern, und heute nehmen wir dich mit auf eine Reise nach Marokko, eins unserer drei Hauptreiseregionen neben Madeira und dem Himalaya. Marokko ist für mich ein Land, das mein Leben und das vieler Menschen, die mit uns unterwegs waren, tief geprägt hat. Ich erinnere mich, das erste Mal, wie ich in Marokko war, war ich 16 Jahre alt. Ich war mit einem Interrail-Ticket unterwegs in den Ferien. Meine Eltern haben gesagt, ja, du darfst. Haben gedacht, ich fahre vielleicht nach Frankreich oder Deutschland. Aber der Zug und das Ticket galt bis Marrakesch. Und so bin ich dann schon mit 16 Jahren bis nach Marrakesch gereist. Ich war dann noch oft in meiner Studienzeit. Wir sind zweimal mit dem Auto die ganze Strecke von Österreich über viele, viele Länder hinunter nach Marokko gefahren, und inzwischen bin ich als Reiseveranstalter mit Weltweit Wandern seit 25 Jahren in Marokko, und wir nehmen auch diesen Podcast jetzt gerade auf in Marokko in unserem Hotelzimmer. Und ich möchte recht herzlich die Brigitte und den Lahoussin begrüßen, meine zwei PartnerInnen und FreundInnen seit über 25 Jahren. Herzlich willkommen.
Danke. Herzlich willkommen, Christian. Danke.
Ja, Brigitte und Lahoussin, ich denke mir, steigen wir gleich ein. Stellt euch einfach einmal bitte selber vor. Vielleicht Ladies first, Brigitte. Hallo.
Hallo, ich bin die Brigitte. Ich bin Auslandschweizerin, aufgewachsen in der Ostschweiz, in der Nähe von Rapperswil. Und ich wohne ganzjährig seit 2001 in Marokko, komme seit 1997 regelmäßig nach Marokko, weil mich der Zauber der Wüste gefangen hat.
Mhm.
In 2007 wurde es dann ernst mit der Geburt unserer Tochter, und 2008 kam dann noch unser Sohn dazu, und seither sind wir fix in Marrakesch all diese Jahre zu Hause.
Unser tolles quasi Standquartier in Marrakesch.
Genau.
Wie ist bei dir, Lahoussin?
Ich bin Lausin und ich komme von Höher Atlas. Ich bin dort geboren und die ersten 5 Schuljahre gemacht und danach in die Stadt für die Schule. Nach Abitur habe ich die Ausbildung für Bergführer und seitdem, seit 1994, lebe ich in Marrakesch und als Guide und nachher als Organisator.
Ja, man hört deinen Schweizer-marokkanischen Dialekt, da merkt man, dass ihr zwei schon ganz lang zusammen seid.
Ja.
Und wie gesagt, wir drei sind ja dieses Team, das hinter unseren Weltweit Wandern, Marokko-Reisen steckt, wo wir wirklich viele Hunderte, wenn es nicht schon Tausende Kunden in den letzten 25 Jahren begeistert haben. Und die Geschichte möchten wir heute euch erzählen. Aber so ganz am Anfang, so ein bisschen auch zum Auflockern, wie startet denn ihr normal in den Tag? Weil ihr habt sehr unterschiedliche Tage. Brigitte, du bist ja eher so unsere Frau am E-Mail und an der Kommunikation und viel im Büro und mit Reservierungen unterwegs. Und du, Lahusin, bist ja unterwegs mit den Guides für das Team verantwortlich. Wie schaut denn so ein typischer Tag aus bei dir, Brigitte? Wie war es denn heute zum Beispiel?
Also mein Tag beginnt immer mit einer Tasse Kaffee auf dem Dach, wo ich auch ganzjährig schlafe, mitten in Marrakesch, ja, unter dem Sternenhimmel.
Du hast echt eine gute braune Farbe vom Homeoffice.
Ich habe einen totalen Luxus. Ich kann Homeoffice machen und das mache ich dann immer so, dass ich meinen Laptop der Richtung der Sonne anpasse.
Ja.
Und da beantworte ich E-Mail. Ich bin sozusagen die Anlaufstelle für unsere Partner und für unsere Kunden und für unser Team. Ja. Also eigentlich alles hier macht Lausanne zusammen mit dem Team. Ich bin mehr so die Koordinatorin und mache viel, viel Administratives.
Ja. Ja, wie startest du so in einen Trekking-Tag, Lahusin?
Ein normales Trekking-Tag bei mir beginnt früh.
Ja.
Stehe auf eine Stunde, eineinhalb, bevor dass die Kunden aufstehen. Dann frühstücke ich, schaue ich, dass die warmes Wasser für Toilette, für Gäste und so, dann wecke ich die Leute. Und inzwischen, dass sie ihre Sachen packen, ich mache das Frühstücktisch bereit. Und dann sie sitzen zum Frühstücken. Und dann wir schauen halt mit dem Team, dass Zelte abbauen und so. Und dann ist bereit zum Gehen.
Dann geht's los. Ja, das werden wir ab morgen auch, weil wir sind ja ab morgen mit meiner Familie und Freunden in die Wüste unterwegs mit dir.
Genau, gell? Und da werdet ihr dann sehen, dass der Tisch ein Teppich ist.
Genau.
Und der Platz vom Frühstück vielleicht auch eine Düne ist.
Genau, an den schönsten Orten im 10.000-Sterne-Hotel werden wir schlafen nächste Woche. Aber jetzt sind wir noch in Marrakesch. Und jetzt reden wir ein bisschen. Wir sitzen da in unserem Hotelzimmer gemeinsam. Draußen im Salon war es ein bisschen laut, draußen ein paar Mopeds. Und hier ist es herrlich ruhig. Wir sind in einem Riad-Hotel, wie es viele gibt, in Marrakesch. Erzähl's mir ein bisschen quasi, was macht denn so die Faszination von Marokko aus? Die Drehscheibe aller unserer Reisen ist ja Marrakesch, wo wir alle unsere Touren starten, wo ihr ja beide zu Hause seid mittlerweile seit so vielen Jahrzehnten. Was macht denn die Faszination aus?
Also ich denke, Marrakesch ist eine Vielfalt von Gegensätzen und ist sehr gastfreundlich einerseits und es ist von der Größe und von der Art her so, dass man sich auch als Tourist, als Gast relativ schnell zurechtfinden kann und gut unterwegs sein kann. Und doch ist es so ganz anders. Also man ist 3 Tage mit dem Zug und der Fähre oder einen kurzen Flug weg und man ist in einer komplett, aber sowas komplett von anderen Welt. Die Riads, die sind willkommene Oasen mitten in diesem Trubel, weil Marrakesch hat wirklich einen hohen Puls.
Ja.
Da braucht man immer wieder Auszeiten auf der Terrasse vom Riad mit einem Tee, wie wir ihn jetzt da haben, die Luisa. Dass wir und einige Gäste von uns denken, ah, die Luisa, die vermisse ich. Das ist sowas Typisches.
Ich nehme gleich einen Schluck.
Ja, genau. Und ja, das ist faszinierend, wie man auch, ich denke gerade du, der ja jetzt eben seit vielen Jahren kommst, gewisse Sachen bleiben gleich und gewisse Sachen haben sich sehr geändert und doch ist es immer wieder so faszinierend.
Ja,
und gerade auch für die Familien, sehr kinderfreundlich. Die Leute sind einfach, ohne aufdringlich zu sein, ist es ein Land und ein Ort, wo man willkommen ist.
Ja, das kann ich bestätigen. Wir waren ja heute den ganzen Tag mit meiner Familie unterwegs in Marrakesch. Wir hatten unseren wunderbaren Stadtführer, den wir auch schon fast seit 2 Jahrzehnten, hat der Tahib, erzählt, der super Deutsch spricht und Geografie studiert hat, Professor war in Deutschland. Mit dem waren wir den ganzen Vormittag unterwegs und da wurlt's und quirlt's und dann biegt der Tahib irgendwo ab und dann ist man in einem wunderschönen, ruhigen Ort in einer Oase. Es gibt Gärten mitten in der Medina, es gibt wunderschöne, stille Plätze und wenn man draußen kommt, ist schon so eine unglaubliche Vielfalt an Gewürzen, an Dingen, an Waren. Also es ist schon manchmal so ein bisschen, man braucht dann Pausen.
Ich würde als Wucht, würde ich es manchmal
Wucht
bezeichnen.
Ja, genau.
Aber etwas muss ich noch erwähnen zu Marrakesch.
Ja.
Das Licht.
Ja, das stimmt.
Das Wetter. Das Licht, es ist nicht das Wetter, es ist das Licht, dieser weite Himmel. Und das ist nicht nur eben vom Dach, sondern wirklich gerade während den Winterzeiten bei euch zu Hause in Europa ist es einfach wirklich faszinierend. Und ich habe mich sehr daran gewöhnt. Und das Licht, das da ist, das ist wirklich besonders.
Ja, und für mich, was macht Marrakesch besonders, ist eine 1000 Jahre Geschichte.
Ja, unglaublich.
Stadt.
Ja.
Und es ist offen, wenn du bist, wenn du lebst in Marrakesch, du fühlst dich nicht als Ausländer, auch als Marokkaner.
Multikulturelle Stadt.
Genau, und zentral, du kannst in eine Stunde in die Berge, du kannst in zwei Stunden am Meer entlang, du kannst auch von hier in die Wüste, also ist, ja.
Ja, na, also es ist wirklich so ein Knotenpunkt auch für unsere Touren. Wir starten hier, wir enden hier bei vielen Touren und es ist so, also für mich war es schon wirklich als Student damals mit 16, es hat mich so geflasht, weil auf so einem kurzen Distanz von Europa bist du in so einer anderen Welt, die aber dich mit so offenen Armen empfängt und es ist wirklich der maximale Kontrast. Also
das
wirklich,
ist auch für mich die Mischung von Berber und arabische Kultur, jüdische Kultur, siehst du hier in Marrakesch und das macht ja.
Ja. Ja, also das ist eh, das, da müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen erklären, was ist das arabische Kultur? Die Leute glauben ja, Marokko ist Orient, das ist ja alles arabische Kultur, stimmt aber nicht. Da werden wir dann ein bisschen, werde ich dich noch ein bisschen befragen, was das mit den Berbern und mit, die ja gar nicht sich selber so nennen, da möchte ich noch ein bisschen reden. Aber weil wir ja morgen aufbrechen mit unserer kleinen Gruppe in die Wüste, du selber bist begeistert über die Wüste und unsere erste Tour, kann mich erinnern, im Jahr 2000, im März waren wir das erste Mal gemeinsam unterwegs. Ich war da sozusagen österreichische Reiseleiter, auf den wir dann in Zukunft verzichtet haben. Auch die Geschichte möchte ich noch erzählen, warum das gar nicht so gescheit ist, einen Reiseleiter, ich sage jetzt sondern besser einen Local Guide zu verwenden. Was macht für dich die Wüste so speziell?
Was macht die Wüste speziell? Für mich ist die schönste Ort, wo ich mich gut fühle. Für viele Leute Wüste ist nichts, ist öde Land. Aber eigentlich Wüste ist viel Details und wenn du dort bist und immer wieder, da beginnst du auch zu merken, wie schön der Ort und es lebt. Es ist nicht nur ein trockenes Gebiet, es ist viele Pflanzen, viele Tiere und viele Details auch, die man kann beobachten. Und diese Stille ist ein Ort, wo man sich wiederfindet, wo du hast nicht all diese, wie sagt man, Telefons, Autos und so, wo du dich richtig kannst gut fühlen und auch viele Sterne, ja.
Ja, also es ist ja nicht umsonst, dass viele spirituelle Führer, ob von Jesus angefangen, bis viele, viele Heilige, auch im Islam, in die Wüste geht man hinein, um sich zu finden, um sozusagen direkten Kontakt mit höheren Mächten zu bekommen.
Eigentlich die drei Religionen sind auch in die Wüste
aus
geboren.
Aus der Wüste entstanden, ja.
Es gibt sicher einen Grund darum.
Ja. Also ich finde es total faszinierend. Ich komme ja gerade, es ist Februar, ich komme aus dem Schnee. Vor einigen Tagen waren wir noch eine Skitour mit meiner Tochter in den Bergen. Und es ist ja nicht so unähnlich, wenn so ein frischer Schnee fällt in den Bergen bei uns. Es ist dann auch so ruhig und auch die Wüste hat so eine Stille. Dieser Sand schluckt ja alle Geräusche. Es gibt wenig Vögel oder so Umgebungsgeräusche. Und ich glaube, diese Stille und vor allem so in der Früh und am Abend auch dieses magische Licht, das macht auch etwas mit dem Geist, oder?
Das stimmt. Das ist, was Brigitte auch mit Marrakesch gesagt, mit Licht. Ich finde, was macht Marokko und Südmarokko vor allem speziell, ist vor allem ein spezielles Licht, die für mich siehst du nirgendwo. Es macht viel.
Ja, na, und da sind wir morgen unterwegs und vielleicht erzählen wir ein bisschen, wie ist das von Marrakesch, fährt man los? Also wir waren heute auf dem, wie heißt es, Café des Epis, also im Gewürzcafé oder Kräutercafé. Und von dort aus sieht man jetzt gerade im Februar die schneebedeckte Silhouette des Atlas, das schaut ganz nahe aus. Heute war super klares Licht, weiße Berge und morgen sind wir da unterwegs. Also man fährt da von Marrakesch in den Süden und muss man über den 4000 Meter hohen, also der Pass ist nicht so hoch, aber die Gipfel über den Atlas rüber und dann kommt man in eine andere Welt.
Also man hat beim Fahrt einen Blick, weil wir fahren morgen Richtung Südosten und da hast du richtig wie einen Panoramablick über die Berge, Höratlas. Und dann, wir fahren durch beim Tishka Pass, das ist der höchste Punkt.
Wie hoch ist der?
2062. Und dann Ouarzazate, halt unsere Bollywood-Stadt.
Ja.
Und dann Dratal.
Bollywood, weil Filme gedreht werden,
weil
oder?
Viele Filme jedes Jahr. Momentan ist die Gladiator, zweite Teil ist gedreht.
Ah, super. Auch Filme über Tibet werden lustigerweise da in Südmarokko gedreht, weil es so ähnliche Landschaft ist wie Tibet. Genau. Spannend.
Und dann sehen wir viele Kaspas beim Drahttal und dann kommen wir...
Kaspas ist was? Entschuldige, wenn ich Sie unterbreche.
Das sind diese alte Burg, die für reiche Leute vor allem früher oder für die große Gemeinschaft.
So Paläste aus Lehm.
Genau, aus Lehm. Mhm. Ja. Und dann sind wir halt Schluss bei die Palmenhaine von Mohammed, wo wir unser Tour...
Also das ist schon eine lange Fahrt, aber man fährt eben wirklich Palmen in Marrakesch, warme Temperaturen, man fährt dann über eiskalte, schneebedeckte Berge, Bergpässe und dann hinunter eben die Oasengürtel. Also in einem Tag sozusagen ganz viel verschiedene Welten. Gerade diese Fahrt finde ich wunderschön und hat eben eine große Bandbreite von Marokko. Was mir noch einfällt ist, irgendwann einmal werden wir ein paar Tipps über Marrakesch noch geben. Das müssen wir noch nachholen. Was man unbedingt anschauen soll, das sollte nicht fehlen in unserem Podcast. Wir wollen ja gute Reisetipps geben. Aber behalten wir unseren roten Faden. Morgen fahren wir in die Wüste. Und wie läuft es dann weiter bei unseren Touren? Man fährt den ganzen Tag runter, ist dann in Mohammed.
Wir sind dann in Mohammed und dann wir fahren noch ein Stück übermorgen, ein kleines Stück, etwa eine Stunde so, und dann beginnen unsere Tour, sind wir gerade bei den Dünen. Und dann geht Teil barfuß auf die Dünen, weil es viel Sand, Sanddünen.
Also große Sandkiste, wo man barfuß dann durch den...
Dann sind wir am Mittag meistens bei unser Lager und das Mittag ist schon bereit, weil unser Koch und Dromedarführer gehen vor. Nehmen wir Mittag und dann Kaffee und dann Siesta und dann gehen wir am Nachmittag noch eine Stunde, eineinhalb wieder in die Dünen.
Ja, das ist ein typischer
und,
Tag.
Genau, ein typischer. Und kommt Abendessen und Luisa und das Programm für nächsten Morgen, für nächsten Tag.
Und das erste Lager ist dann schon, das sind schon Sanddünen.
Das ist eine Mischung von Palmen und Dünen.
So am Rand quasi
am Rand,
des letzten Dorfes.
Genau, am Rand die Palmenhaine.
Und wie geht es dann weiter? Dort gibt es dann das Lager. Wie schaut denn das aus, unser Lager?
Lager ist sehr schön, weil die Dörfer sind da. Man hört der Muezzin ruft. Das gibt es Lehmdörfer in der Nähe. Ja. Und auch inzwischen gibt's, beginnt schon die Wüste. Also Sanddünen, die ersten Sanddünen sind schon da.
Und schlafen dann unsere Gäste in so Kuppelzelten, oder? So zwei Personen. Zelte, große, gemütliche, wie ist das?
Zelte wir für ein Camp bei uns, es schaut so, wir haben ein Küchenzelt, ganz einfach, wo der Koch seine Zaubersachen vorbereitet.
Ja, die machen dann, unglaubliche Sachen, die Köche bei uns. Ja.
Und dann wir haben ein Zelt, wo wir sitzen zum Essen, aber ich probiere oder wir probieren meistens draußen essen, wenn das geht. Wir haben ein Toilettenzelt, man kann es vorstellen wie eine Zelle, Kabine, ein
Telefonzelle zum Telefonieren.
Genau. Und dann kleine Zelte, aber ehrlich gesagt, ich probiere es immer, etwa 80% von Gästen schlafen draußen.
Es ist einfach herrlich,
super.
Die Sternschnuppen,
die Dünen.
Es ist doppelter Genuss zum gleichen Preis.
Ja, genau. Einfach draußen sein. Ja. 360,
24 Stunden am Tag draußen
sein. Und 360 Grad Landschaft um einen rundherum. Genau.
Also das ist wirklich sehr besonders. Ich möchte noch erwähnen, es gibt ja auch Leute wie mich, die wirklich bei 9 oder 10 Stunden fahren, gleich die Krise kriegen und schon mal weh. Und da will ich wirklich dazu sagen, das ist wirklich nicht so. Also beide diese Fahrten, die sind zwar lang und ziehen sich über den ganzen Tag hinweg, aber das ist irgendwie so entspannend, diese Landschaft vorbeiziehen zu sehen, diese ganz verschiedenen Strukturen. Und ich erinnere mich an diese Fahrt mit den Geologen und die waren da auf dem Tischkapaz total aus dem Häuschen über diese und diese Rillen und diese Formation. Und für mich als, ja, vielleicht ist das für euch als Männer auch so, aber für mich ehrlich gesagt als berufstätige Mutter von zwei Kindern und Haushalt und einfach sonst viel um die Ohren, ist das das schönste Moment, wenn ich am Morgen die Tasche in diesen Minibus geben kann und dann muss ich einfach nichts mehr.
Landschaftskino genießen. Ja.
Und darum ist diese Fahrt hin und auch die Fahrt dann zurück, sind wirklich für mich etwas ganz, ganz Besonderes.
Ja. Ja, und auch wenn es scheint lang, 10 Stunden oder 9 oder 10 Stunden, wenn du kommst dann, Leute sagen, es ist schnell vorbei, also merkt man nicht, weil alles ist neu, Landschaften, Menschen, viel Eindrücke und ja.
Ja, es ändert sich ja auch so, also von Schneebergen zu Oasen.
Du hast richtig 4 Saisons im einen Tag.
Wir hören bei uns im Weltweit Wandern Büro ja häufig, eure Reisen sind mit Zeltübernachtung, das ist viel zu unbequem. Ich kenne das aus meiner Jugend, Pfadfinderlager oder was auch immer. Ich will nicht im Zelt übernachten, aber da müssen wir oft sagen oder können wir ein bisschen erzählen, wie ist das bei uns? Ich finde ja, unsere Zeltreisen sind ja viel luxuriöser als ein 5-Sterne-Hotel. Wir haben ja tausende Sterne, weil wir so toll in der Natur sind. Und wir haben ja auch viel Luxus, oder Lahusin?
Ja, Leute sind erstaunt, weil sie meinen, ja, schlafen im Zelt, wie du hast gemeint. Ja. Aber sie sagen alle, das ist richtig ein Luxus, im Zelt schlafen oder Matten. Wir haben super gute Matten, ob im Zelt oder im Freier.
Und wo hat man einen eigenen Koch, der für eine Gruppe von 10 bis 12 Leuten dann abend wunderschöne Menüs zaubert, ein Begleitteam und 360 Grad Aussicht von in der Früh bis am Abend, oder?
Genau, ja.
Ja.
Also ich denke, die Zeltübernachtungen sind wirklich so, dass es einen Rhythmus gibt. Es gibt so diesen Ablauf. Ja. Und darum, die kurzen Touren sind auch toll, aber die längeren Touren sind ganz, ganz spannend, weil man in eine Routine kommt, die hat nur zu tun mit Aufwachen, rausschauen, vielleicht schon einen Kaffee holen im Küchenzelt, essen und dann geht man und wieder essen. Und am Abend sucht man sich entweder, geht man ins Zelt oder man schläft draußen und sucht sich da einen schönen Platz und das ist mit dem, außer dass man am Boden liegt, was jetzt ein bisschen komisch klingt, ist es wirklich so, dass es vom ganzen Rundherum dieses Bekochtwerden, dieses draußen sein und diesen auch, Leute möchten zum Teil im Iglu-Zelt schlafen, das hat ja auch 2 Eingänge und ein Vorzelt, weil sie da so ihren eigenen Raum haben. Und das kann ich wirklich gut verstehen, aber es gibt eine andere Gruppendynamik, eine andere Art, als wenn jeder aus dem Bus aussteigt und dann auf sein Zimmer geht. Aha. Und dieses aufs Zimmer gehen, das macht so einen Schnitt.
Ja.
Und wenn man rausgeht und man hört die Dromedare oder die Maultiere scharren und am Morgen hört man dann vielleicht schon ein bisschen etwas von dem Küchenzelt oder so, oder man merkt, woher kommt der Wind, wie ist das vom Licht, wo geht die Sonne auf, das hat einen ganz anderen Reiz.
Ja.
Und zudem gibt halt das Übernachten im Zelt die Freiheit, dass man da übernachten kann, wo niemand ist.
An den schönsten Plätzen, die man sich nur vorstellen kann.
Und ich meine, da dann sich zum Schlafen zu legen, letzten Blick durch die Brille und dann die Brille auf die Tasche legen und schlafen und am Morgen wieder aufwachen und dann gehst du auf und es ist rundherum einfach schön oder du bist eben in deinem Iglo-Zelt geborgen auf dieser Schaumstoffmatte, wo du ein eigenes Leintuch dazu bekommst. Das ist einfach wunderbar. Also es ist auch so, dass es ja das Toilettenzelt hat, es gibt immer Wasser zum sich für eine Katzenwäsche. Es gibt genügend Wasser zum Trinken, aber eben ja. Natürlich kann man, es gibt Leute, die sagen, mhm. Ja, kann man dann mal Haare waschen? Es gibt vielleicht in der Wüste einen Brunnen, in den Bergen gibt es immer irgendwo Wasser, zum da waschen. Kann man auch Haare ja. waschen. Mhm. Und von daher ist es wirklich mit nichts zu vergleichen.
Na,
und
was
auch
so?
Mit hm. 80, wir haben Gäste, die mhm. sind 80 und die ja. kommen noch auf Trekkingtouren mit Zeltübernachtungen.
Und weißt du, was ich schön finde, Brigitte? Wir waren mal unterwegs mit der Gruppe und die Leute kommen ja in Marrakesch an und du begrüßt sie dann manchmal. Und dann sind wir zurückgekommen von der Wüste und du hast dann gesagt, ihr schaut total anders aus. Wir waren eine Woche unterwegs und die Menschen schauen so, die Gesichter sind entspannt, die Menschen schauen mhm. glücklicher aus. Ja. Eine Woche weg und man, ja. du sagst, ihr seid nicht wiederzuerkennen, ja. ihr schaut ganz anders ja. aus, so entspannt. Ja. Und ich glaube, das macht auch dieses mhm. Zeltübernachten.
Das ja, ist das beste Therapie, die du kannst machen.
Ja, das stimmt, ja. 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 Also das macht was, draußen zu sein, in der ja. Gruppe zu sein, einfach so die Natur zu erleben und ihr tragt ja auch super viel bei, Lahusin. In der Früh wird schon das Frühstück gemacht, meistens oben, ihr schaut den Platz, wo die Sonne als erstes hinkommt. Das heißt, man geht raus aus dem Schlafsack und ist in einem herrlichen Picknick schon in den Dünen, wenn man in der Wüste ist.
Schauen, das auch viel Details und nicht ja. nur einfach, ja.
Mhm. Die Tassen sind blau mhm. und die, ja. die Matten und der Teppich ist bunt, also auch die Optik ist ja. sehr schön bei den Touren. Ja. Ja. Mhm.
Nein, es geben sich auch dieses, dass sich alle ja. so wirklich Mühe geben, aber auf eine Art, wo man sieht, sie lieben ihre Arbeit. Ja. Und ich glaube, das mhm. ist wirklich, das macht etwas. Und das ist, wenn man von Hotel zu Hotel geht oder wenn man eben sich so zurückzieht, ja. dann kann es ist wie schon seinen eigenen Raum haben, mhm. aber das ist im Iglu-Zelt ja. auch möglich. Mhm. Und mhm. es wird, gibt aber nicht diesen Bruch zu diesem, in dieser Form zu unterwegs zu sein. Ja. Und dadurch hat es einen ganz anderen meditativen oder entspannenden mhm. Einblick. Und es ist ganz, also es muss auch niemand, bitte seid nicht, ja. es muss niemand der Superwanderer sein und es muss auch niemand der Superreisende sein.
Ja.
Also man kann wirklich, es ist ganz normal, am Anfang auch nervös zu sein. Darum machen wir auch das ganz Wichtige, also Lausanne auch wieder unser geschult jetzt mhm. mit unseren Tourenguides, wir machen eine ausführliche Informationsrunde. Und ja. das ist wirklich, weil es ist ganz normal, ihr kommt aus dem Alltag, aus dem strengen Alltag.
Man ist
Alltag,
nervös,
man, genau, ist nervös, man kennt nicht, ja. man kennt auch diese genau. Leute nicht. Man ja. kommt am. Wir schauen, ja. dass wir früh losgehen in Marrakesch, damit Aha. man die Begleiter noch bei Tageslicht ja. sieht, weil das ist ja ganz klar, dass mhm. man ein bisschen komisch, ja, mit wem ist ja. man denn da jetzt ja. unterwegs mhm. und wow, mhm. so viele Männer und
ja.
ui, und alle haben noch so ein Kapuzenkleid ja. an und das ist schon, wie viele Gäste sagen, ich wurde abgeholt, ich habe am Flughafen oder am Bahnhof,
ja.
ich habe die Person gesehen, ich bin mhm. mit dem im Bus und es war alles gut.
Ja, Vertrauen, ja. das ist ja. schön. Was oft kommt, ist, wie ist es vom Klima? Wie sind denn die Temperaturen? Weil du sagst, wir wollen, dass die Gäste, oder am besten ist es, wenn man im Freien draußen schläft. Wie ist denn die Reisezeit und wie sind denn die Temperaturen so? Vor allem bei den Wüstenreisen jetzt einmal.
Also unsere Saison in die Wüste beginnt von Oktober bis Ende, sagen wir, April, 20. Mhm. April so. Mhm. Und ja, die ersten Monate, also Oktober würde ich sagen, am Tag ist kein heiß, es kann ja. über 30, mhm. aber und in der Nacht, ja, es kann zwischen etwa 15 so.
15
aber,
Grad.
Genau, mhm. aber danach, die anderen Monate bis Mitte März ist angenehm eigentlich. Und der Unterschied zwischen Nacht und Tag ist nicht sehr groß. Und wie gesagt, ich probiere auch früh zu gehen, oder wir probieren auch als Team, alle Guides wissen es. Mhm. Das ist besser auch von Licht und von das Ganze, dass man geht früh ja. und man kommt auch früh.
Also von November bis März hat es so tagsüber 25, 28 genau, Grad, ja. schätze ich. Ja. Also durchaus angenehmes ja. Wanderwetter. Mhm. Wir starten sehr früh. Oft ist dann das Frühstück auf einer hohen Düne, genau. wo die ersten Sonnenstrahlen kommen. Genau. Und du sagst eben, weil viele denken, in der Wüste ist es eisig kalt, das stimmt mhm. eigentlich nicht. Es ist
nein, nein, und sowieso im letzten Jahr, also ist nicht mehr.
Ich weiß, ja.
Also es kann warm. Halt über Neujahr und im Januar kann es in der Nacht auch wirklich nochmals kühl sein. bis sogar 0 Grad oder so. Ja. Aber es ist einfach so, es ist eigentlich, du hast gesagt, wie es vom Wetter her, und es ist, Marokko ist allgemein so, das ist Schichtenprinzip.
Ja.
Und es ist so, und man kann immer draußen schlafen. Und es gibt ja auch so diese tollen Wärmeflaschen.
Die
kann man mitnehmen oder ihr könnt eine fragen oder ihr bekommt sie überraschend. Aha. Und es, mit einem guten Schlafsack gibt es nichts, was einem davon abhalten kann, draußen zu schlafen.
Ja, und die Schlafsäcke kann man sich ja auch ausmieten bei uns, wenn man keinen hat.
Genau.
Ja, also ich freue mich schon wahnsinnig. Morgen geht es ja los.
Du hast ja einen gemietet. Ja. Du hast einen großen.
Einen X-Large, genau.
Genau. Extra warm. Extra groß, extra lang.
Ja. Vielleicht reden wir noch über die anderen Gebiete, weil, wie gesagt, morgen sind wir unterwegs in die Wüste, deswegen war das jetzt für mich irgendwie so das erste Thema, Marrakesch, wo wir jetzt gerade sind, die Wüste, aber Marokko bietet ja noch so viel mehr, also in die Wüste kann man eben von Oktober bis März unterwegs sein, bis in den April hinein, bei angenehmen Temperaturen, auch in der Nacht. Wo kann man sonst noch hinfahren? Es gibt ja noch viel, viel mehr in Marokko.
Ja, wir haben großes Luxus, dass Marokko, wir haben ganzes Jahr Touren.
Ja.
Das ist nicht alle Länder haben diese Möglichkeit. Und ja, große Teil, das ist Wüstentouren. Das ist, wie gesagt, von Oktober bis April. Aber wir haben auch Kombination von Berge und Wüste im April und Oktober. Und wir haben Touren in die Berge mit unterschiedlicher Höhe. Von April bis Oktober.
Ja, Entschuldige, dass ich dich unterbreche. Die wenigsten wissen ja, also der Atlas ist ja bis 4000 Meter hoch.
Genau.
Und auf den Almen, du bist ja ein Bergmensch, du kommst aus dem Bukmestal, werden wir jetzt auch gleich vielleicht ein bisschen drüber reden. Und in den Bergen ist es wie bei uns auf der Alm. Nicht? Wenn man hinaufgeht auf die Berge, ist es im Sommer auch noch frisch. Es ist jetzt nicht eisig kalt, aber man kann im Juli und August wunderschön in den hohen Bergen von Marokko bei angenehmen Wandertemperaturen unterwegs sein.
Es ist genau gleich wie bei euch. Wir haben auch all diese Kultur von Almen und so. Und unsere Touren, wie gesagt, zum Beispiel im Juli, August, wir haben auch Touren mit Camps, die sind zwischen 2000 bis 3000. Und wir haben, wie du hast erwähnt, eigentlich einige 4000, nicht nur eins.
Ja.
Und manchmal, man hat ein falsches Bild von Marokko. Marokko ist ein Bergland, wir haben mehr als 300, 3000 Meter und nur Höhe Atlas, das ist mehr als 750 Kilometer.
Ja, ein riesiges Gebirge. Ist
riesig und da kommt dazu noch Riffgebirge mit Atlas, Kleinatlas. Also ist
Also Marokko ist eigentlich ein Gebirgsland, nicht?
Eigentlich, ja.
Also ich würde da noch unterbrechen, weil der Lausen hat gesagt, es ist wie bei euch. Aber es ist natürlich nur wegen den Bergen wie bei euch.
Ja,
also ich finde, ich bin ja immer so ein bisschen die, weil ich weiß schon die Magie der Wüste und ich habe mich dort gefunden und ich habe auch dort das erste Mal Ruhe in mir erlebt. Aber ich muss auch sagen, dass es die schönste Erinnerung habe ich an eine Atlas-Tour. Und diese Weite und diese Stille, die da ist, dieses Art von majestätische Demut, die, also da wirst du demütig. Also ich habe das erste Mal im Atlas das Wort Demut gefunden, habe ich verstanden. Und und zudem in Europa gibt es keinen eigenen Trekkingkoch.
Ja, das stimmt. Also es ist diesen Luxus gibt es nicht, der mitgeht und die Köstlichkeiten macht.
Also wir haben doch, wir haben die Alpen plus.
Nein, ich habe gemeint, die Bergkultur.
Ja.
Sonst, du hast recht, weil, sagt man, meisten Kunden sagen, die Berge haben wir, Wüste haben wir nicht. Aber es stimmt, es ist nicht gleich. Der Atlas bietet viel mehr als Berge. Das ist, bietet ein Kultur, bietet
Kulturraum.
Viele Bewegungen, tausende Jahre von Geschichte und vor allem das Licht und Farben.
Ja.
Weil die Farben, die du siehst im Atlas, siehst du nirgendwo. Ich war wandern in Pyrenäen oder im Alpen, ist es nicht zum Vergleichen.
Also da erinnere ich mich noch an den Brahim, der mit uns als eine Ausbildung auf Alpenvereinshütten in Österreich unterwegs war und der hat gesagt, die österreichischen Berge sind schon schön, aber unsere Berge in Marokko, die haben viel mehr Farben. Die sind rot, die sind grün. Ja. Also die Farben der Berge, sagt er.
Das ist eine ganz andere Magie.
Ja, und dieser Effekt von Erosion und diese rote und weiß auch nicht, weiß, gelb, alle möglichen Farben, die du siehst in einer kleinen Distanz, das ist, ja.
Eine unserer beliebtesten Touren heißt ja die Farben des Hohen Atlas, da kommt es schon ein bisschen rein. Du, mir fällt ein, wir haben ja das schon am Anfang angekündigt von die Araber, die Berber, vielleicht reden wir da ein bisschen drüber. Du kommst ja aus einem wunderschönen Tal im Hohen Atlas, dem glücklichen Tal.
Genau.
Erzähl einmal ein bisschen was über dich, dein Aufwachsen und über die Berberkultur. Darf man über Berber sagen und woher kommt der Name? Waren ein bisschen viele Fragen jetzt, aber versuchen wir es.
Ja, wie gesagt, vorher, ich bin gewachsen in dieses Tal, das ist auf 2000 Meter.
So hoch, ja.
32 Dörfer und die Berge sind zwischen 3,5 bis 4,000. Und als Kind, es war auch bei uns früher viel Schnee, das heißt für die 6 Monate von September bis April müssen wir alle Reserve von Essen und Holz und alles, was möglich ist. Und die Mutter hat alles rationiert jeden Tag.
Da war ja Dorf quasi abgeschnitten dann, oder? Genau. Gab es noch also, keine Straßen raus?
Aber es war für mich schön, weil es hat gegeben auch einen Monat, eineinhalb Monate, wo kein Lehrer.
So, es war, es war super. Ja, schulfrei, schneeschulfrei.
Genau.
Ja.
Und ja, ich bin stolz auf meine Kultur. Ich gehe auch zurück dort. Aber ich lebe seit, sagt man, mehr als 30 Jahren in Marrakesch. Ja. Es ist eine Mischung von Berber und arabischer Kultur. Aber in Marokko, du merkst nicht, es ist nicht wie arabische Länder, es ist eine Mischung, eine gute Mischung.
Ja, aus verschiedenen Kulturen.
Genau.
Du weißt es, also Berber, habe ich ja gehört, kam von den Römern, die irgendwie gesagt haben, Barbar. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob man das sagen darf, aber ich glaube, du
also sagst, eigentlich, es ist okay. Eigentlich Berber zeichnen sich als Amazir, das heißt freie Menschen.
Sagst du es noch einmal?
Amazir,
das freier ist Mensch.
Freier Mensch, ja.
Super, schön.
Wir sind gewohnt, dass man sagt Berber, aber ja, eigentlich für viele ist eine keine gute, sagt man, keine
Ausdruck.
Gute
Ausdruck, ja. Aber es ist gebräuchlich und man weiß, was gemeint ist, ja. Ja, und du, wie gesagt, wie heißt dein Tal? Sagst vielleicht du, dass man das glückliche Tal heißt?
Alt-Bukmes. Und das heißt, wenn du willst das übersetzen, das heißt Leute von der Mitte.
Der Mitte, weil es in der Mitte von Marokko
sind Mitte,
ist.
Nein, Mitte von anderen Tälern eigentlich, im Zentralhöratlas.
Da gibt es viele Täler.
So.
Also da gibt es ja das Nachbarteil, heißt glaube ich wie
Altbulli, Tassau, Zawitahansal, es gibt ja verschiedene. Und wir sind halt in die Mitte.
Und viel, viel zu entdecken, weil unsere Touren, die wir haben ja viele Reisen in den Hohen Atlas, die starten eben immer im glücklichen Tal von Altbukmes und dann gehen wir eben in die weiteren Täler, dann hinter den Bergen, auf den Djebel Mogun, dem 4000er, der da bei euch ganz in der Nähe ist, also und in die bunten Berge.
Und ich denke, es ist halt wirklich die Berberkultur ist, wie man sieht, sind andere Ornamente, andere Formen. Das ist eine ganz andere Kunst auch, auch mit den Teppichen und mit den Töpfersachen, mit den ganzen Türen, mit den Verzierungen. Und auch die Sprache ist anders. Die Architektur ist anders. Ja. Bauweisen und es ist auch so, dass eben, als ich zum ersten Mal in Saint-Bukmes kam, da gab es ja noch keine Teerstraße und auch kein Strom und kein Wasser in den Häusern, da gab es einfach den Brunnen. Und das hat sich jetzt schon in den letzten Jahren ganz schnell verändert, wie das bei euch auch in den Alpendörfern war vor, weiß nicht, 50 Jahren.
Ja, oder in der Schweiz, genau.
Und in der Schweiz auch. Man muss auch wissen, dass Lausens Eltern in seiner Familienbiografie die ersten waren, die sesshaft wurden. Mhm. Also es ist eine Nomadenkultur.
Mhm. Ja.
Und daraus entstanden dann die Sesshaftigkeit auch. Aber mhm. eben eigentlich, ich sage immer, unsere Black-Leiter-Kippen machen genau das, was sie von der Geschichte und ihrer Tradition her wissen, das ist Gastfreundschaft. Mhm. Und sie ziehen von A nach B. Und ihr seid als Gast willkommen bei ihnen.
Damit also das zu ist tun. Quasi als Gast in dieser Nomadenkultur. Ja. Dein Bruder mhm. ist ja viel noch unterwegs gewesen.
Er war früher, also ja. bis sagen wir 2000, immer 6 Monate unterwegs im mhm. Süden. Und mhm. mit ihm habe ich auch begonnen als Maultierführer mit 15 oder als Dolmetscher, weil da früher waren keine Guides. Und mit mhm. ihm habe ich auch viel gelernt.
Mhm. Ja, und ganz früher war er ja noch mit den Herden in Cebusaro und ja. dann zurück im Sommer in den Hohen
genau,
Atlas.
Das habe ich gemeint.
Und er hatte ja kein Problem mit schulfrei oder nicht. Der Ahmed war ja lieber auf den Bäumen und mit den Herden als in der Schule.
Ja, Schule sowieso, das war nicht seine Sache.
Ja, Ahmed ist unser erster Trekking-Koch und vielleicht erinnern sich einige an ihn und ihm verdanken wir ganz, ganz viel.
Ja.
Und ich bin einfach immer noch ganz erstaunt, wie er da kam und dann zum ersten Supermarkt kam, aus diesem Dorf, wo ja, eben nur alle ungeraden Tage mit 3x umsteigen jemand kam. Heute kann man viel einfacher in Zuidbogmes fahren und eben in den Hohen Atlas, um dann wirklich entweder zum Mekun, zu diesem wunderbaren, windigen Berg oder eben in diese Region zu gehen.
Weil du jetzt gerade erzählt hast, Jebel Saro, also das war ein Gebiet, wo ihr von über den Hohen Atlas drüber, da gibt es ja unsere Touren vom Atlas, zur, Atlas Wüste, zur Wüste. Und ich muss sagen, wie ich das erste Mal dort war, ich war so begeistert, so geflasht, wenn man das auf Englisch, also im Deutschen auf Englisch sagt, also so, weil das für mich war das so, wie ich mir die USA vorstelle, so Türme von Felsen und Skulpturen. Ich glaube, ein Fels heißt Aisha, der andere Ali, also wirklich so bizarre, wie ein Skulpturenpark. Also das ist eine ganz, dieser Jebel Saro, da sollte man ein bisschen was erzählen drüber.
Es war unsere erste Tour, also Atlas Wüste, und es läuft bis jetzt, also mehr als 25 Jahre. Jahre. Und das ist eine Reise, die immer schön, weil es geht von Mitte, von Höratlas bis ganz Süden, bis Tratal. Und du bist in 10 Tage, und das ist eine Karawanenroute, die Nomaden oder mein Bruder, was Brigitte vorher gesagt, genommen 2x im Jahr. Und du hast in 10 Tage 3 Monate, du beginnst und die Pflanzen sind am Boden, du hast Schnee auf die Pässe, du kommst beim Rosental und das ist Frühling.
Gehst weiter runter im Frühling.
Und du kommst Süden und das ist schon, die Ernte ist schon vorbei.
Die also Mandel blühen dann, oder?
Zeit,
so, ja, oder?
Das ist schon.
Also die Mandelbäume blühen jetzt, darum wollte ich, habe ich da aufgehoben. Okay. Ihr könnt es nicht sehen, aber ich strecke die Hand auf wie in der Schule.
Kein Problem.
Es ist so, dass im Moment gerade die Gäste unterwegs sind von der Mandelblüte im Jebel Saro. Und andere Gäste aus der Schweiz, die jetzt schon seit 23 Jahren mit uns unterwegs sind, die habe ich jetzt vorher gerade getroffen und ich habe euch eben erzählt, dass die haben geweint vor Freude, weil das einfach so eine spezielle Reise war in dieses Gebiet. Es ist, wie du gesagt hast, es flasht einem. Oder
ja, total.
Auch nicht. Es ist ein Gebiet,
bereist,
wo
oder?
Auch nicht so viele Leute unterwegs sind.
Genau.
Man ist mit Maultieren unterwegs, nicht mit Dromedaren. Und die Tour, von der du gesprochen hast, die vom Atlas zur Wüste, auch diese Tour ist so eine klassische Wandertour über so viele verschiedene Kulturen, Architekturen, Landschaften, das ist, dass man das zu Fuß gehen kann in 10 Tagen, das ist unglaublich.
Ja, so ein großer Bandbreite.
Also ihr seht, wir sind einfach immer noch die größten Fans von unseren Touren, glaube ich.
Ja, das ist wichtig.
Aber Gott sei Dank auch unsere Gäste und wie gesagt, wie du mir erzählt hast, die sind zurückgekommen, haben geweint. Ja. Das klingt jetzt alles ein bisschen theatralisch, aber ich muss sagen, ich höre das immer wieder von unseren Gästen.
Und nicht nur
jetzt,
Frauen.
Also ich habe jetzt gerade auf Facebook gepostet, wir sind jetzt mit der Familie nach Marokko unterwegs und da kamen schon die Kommentare von lieben Freunden und Gästen, boah, Marokko, das war die schönste Reise meines Lebens. Und ich muss natürlich sagen, das geht natürlich runter wie Öl und das hört man gern als Reiseveranstalter. Aber ich glaube, für viele Gäste ist schon so eine Marokko-Reise, man hat ja so Bilder im Kopf, ah, in den Orient, ist es nicht gefährlich, was halt bei alles passieren kann. Und dann kommt man und erlebt so eine Gastfreundschaft, so eine riesige alte Kultur, auch so das Bild der Frau, die man hat, so stolze, tolle Frauen. Also gerade die Frauengruppe, wir hatten so eine Frauengruppe vor einem Jahr, die haben gesagt, alles, was wir als emanzipierte Frauen über islamische Frauen so in den Medien hören, ist komplett Quatsch. Man muss herfahren und es ist ganz anders, als man sich's vorstellt. Wenn man so Bilder von Menschen im positiven Sinn zerstört und mit positiven Bildern anreichern kann. Ich finde, da macht unsere Arbeit richtig Spaß, oder?
Ja, und das ist verrückt, wie du sagst. Also ich erlebe es auch, 90% von Leuten kommen schon mit Schubladen irgendwie von den Medien oder weiß auch nicht,
ja.
Politik.
Ja, genau.
Sehr negativ, wo die sagen, warum die Familie sagt, warum du gehst. Es ist gefährlich, es ist so. Und was verrückt drin ist, meisten am Schluss sagen, wow, danke, weil wir hatten ein falsches Bild und jetzt, ihr habt uns korrigiert.
Ja, und einfach das zu sehen, also ja, wie die Menschen da tun, wie die Männer kochen.
Genau.
Marokkanische Männer können super kochen, oder?
Ja, und die meisten von unseren Touren, meisten Teilnehmer sind Frauen, also 70% oder ja. So, das sind Frauen, Gäste. Mhm. Und sie erleben es, viele sagen, es ist auch schön, weil man kann auch mit Männern, also meine letzte Tour war für 2-3 Wochen, das waren auch alle Frauen, das war auch von Wildweit Wandern Yoga-Gruppe.
Eine Yoga-Gruppe,
und,
Spezialgruppe.
Ist, genau, es ist schön zu sehen, wie man kann auf Höheniveau, auf gleichem Niveau Frauen, Männer umgehen mit Respekt und gute Distanz.
Vielleicht aber, so über, ja bitte.
Entschuldigung,
bitte.
Weißt du, das ist ja genau das, was deine Mutter und deine Eltern immer gelebt haben und was ich auch eben 1997 oder 98 im Dorf erlebt habe.
Ja.
Ich war ja nicht nur mit Lausanne da unterwegs, sondern auch mit anderen Tourenguides von Freunden von dir. Und ich habe da ja gesehen, wie die Männer mit den Frauen auf dem Feld, den Frauen in Häusern begegnen. Und das ist genau dieser wirkliche Respekt gegenüber der Frau und ihrer Rolle. Da war nie irgendwas, und ich finde es unglaublich, diese Reisen, die du gleitest mit diesen mit dieser Yoga- und Coaching-Tour, diese Spezialtour, die wir zusammen mit Weltweit Wandern unternehmen dürfen. Das ist einfach spannend, wie diese Frauen, die wirklich im anstrengenden Alltag zu Hause sind, dann kommen und wie sie sich einlassen können auf das. Und es passiert, also wir müssen die Erwartungen runterschrauben. Ihr müsst nichts erwarten. Es steht nichts im Reiseführer und ihr braucht überhaupt keine Erwartungen zu haben. Es ist nichts Spektakuläres. Es ist nur sein, schauen und staunen und sich hinterfragen.
Ja.
Also es passiert nichts, wir sind kein Animationsclub.
Ja, das ist ein guter Punkt, da haben wir oft so drüber diskutiert, es entstehen ja manchmal, also ich will jetzt auch die Erwartungen nicht hochschrauben, es entstehen manchmal in dieser Einfachheit, es gibt keinen Handyempfang, man ist in der Wüste, es ist still und einfach mal merke ich, der Geist geht auf, es wird weit. Mhm. Es entsteht mit dem Team gemeinsam etwas. Und da haben wir oft so diskutiert, wenn wir schreiben, Trommeln und Singen am Lagerfeuer, was ja manchmal entsteht, dann, wenn wir das ins Reiseprogramm schreiben, dann ist das tot.
Ja.
Weil dann sitzen vielleicht Gäste und sagen, oh, es ist 5 Uhr, wann gibt's denn die Musik beim Untermalung?
Ja.
Das ist auch etwas, wo die Gäste mitmachen.
Ja.
Also wenn wir dann anfangen zu singen, die Leute in allen Kulturen, in unserer Alpenkultur und auch in der Berberkultur singen gerne, trommeln gerne und oft entstehen dann magische Dinge miteinander, aber das hängt sehr von der Gruppe ab. Da muss man mitspielen sozusagen.
Also ich sage wirklich immer, wir stellen die Leute, das Material, die Route und genau. das Essen und den Rest, dann macht ihr, also ihr Gäste macht das. Und ich habe gestern Abend, haben Lausen und ich ein Mail gekriegt von jemandem, der auch mit Weltweit Wandern unterwegs war, vor 14 Jahren. Ja. Mhm. Und er hat genau das erzählt, von diesem Miteinander mit der, am Abend, dieses Singen gemeinsame, sie haben, wie sagt man, Zäuseln oder wie sagt man das in, wenn man nicht jodeln, aber bei euch in Österreich heißt das irgendwie anders, so dieses Singen oder so. Ja. Oder vielleicht ist es ein deutscher Ausdruck. Und er hat das so beschrieben jetzt wieder und hat dann geschrieben, tut mir leid, dass ich dich so überrumple mit all meinen Erinnerungen, aber schön. Und er möchte eben jetzt auch wieder kommen.
Ja, schön. Mhm. Ich meine, das ist vielleicht echt das Stichwort, die angekündigte Geschichte. Ich war ja das erste Mal vor 25 Jahren da als Reiseleiter mit dir, Lahusin, unterwegs. Und das war ganz spannend. Es war meine erste Tour. Ich habe damals im Himalaya eine Schule errichtet. Ein gemeinsamer Freund hat uns bekannt gemacht, der Gebhard, der mit in Österreich mit marokkanischen Teppichen handelt, hat gesagt, du Christian, du willst jetzt Reisen organisieren, mach doch was in Marokko, ich kenne einen jungen Bergführer. Dann hat er uns zusammengebracht, der junge Bergführer hatte eine Krankenschwester, Freundin aus der Schweiz, mit der habe ich dann telefoniert und geschrieben, mit der Brigitte, die da jetzt neben uns sitzt. Und so haben wir dann die erste Tour organisiert. Die Brigitte aus Luzern hat Hotels reserviert und du hast uns dann, ich bin mitgekommen mit der Gruppe und wir haben dann eine ausgebuchte Gruppe gehabt und ich habe dann unheimlich viel erzählt, aus dem Reiseführer vorgelesen, Fachwissen, alles angelesen und gequatscht, wie halt sein Reiseleiter ist. Und du hast relativ wenig geredet und hast super organisiert und alles ist super gelaufen. Und dann kam die zweite Gruppe im Herbst dieses Jahres und es waren, glaube ich, nur 6 oder 7 Anmeldungen. Und damit es für alle nicht so teuer wird, habe ich gesagt, ich komme nicht mit. Es wird den Preis so stark erhöhen. Ihr fahrt mit dem Lahusin. Ihr müsst wissen, der redet nicht so viel. Nehmt euch ein Buch mit Marokko-Infos und lest es nach. Und der Lahusin ist ein super Organisator. Dann war ich recht nervös, bis sie zurückkamen.
Also du musst noch dazu sagen, dass du dann immer schön angerufen hast. Genau. Kaum eine Stunde nach der Ankunft. Stimmt. Sind sie jetzt alle da? Ist alles in Ordnung?
Naja, weißt du,
ich weiß. Am Anfang war ja das noch schwierig, genau. Ja, und mit diesem Dreieck-Beziehung sozusagen Schweiz, Österreich, Marokko war das ja auch nicht so einfach.
Genau.
Zudem hatte ich dann mal noch ein Datenleck einmal bei der Hotelbuchung, aber das passiert uns jetzt auch nicht mehr.
Waren die Anfänger. Und ich bin, ich kann mich erinnern, bei der ersten Tour bin ich auch aufgestanden und habe deinen Bruder Ahmed geweckt, damit er wollte das Wasser
genau. Der arme Ahmed ist immer früher und früher aufgestanden, war fix und fertig nach der Tour mit dem Christian.
Damit das Teewasser rechtzeitig ist. Aber langer Rede, kurzer Sinn, die Gruppe kam eben alleine ohne den tollen Reiseleiter Christian in Marokko und ich viel angerufen, habe gemerkt, es passt, zurück. Und die haben gesagt, die schönste Reise meines Lebens, ein Wahnsinn. Und der Lahusin hat uns zur Familie mitgenommen. Wir haben so viel erfahren über die Gebräuche, über wie man in Marokko lebt. Schöner kann eine Reise nicht sein. Und dann habe ich gemerkt, irgendwie bin ich überflüssig als Reiseleiter.
Irgendetwas war falsch.
Genau. Nein, das ist wirklich unser Konzept geworden bei Weltweit Wandern.
Ja, du hast dann noch einen Versuch gestartet. Es kam dann noch jemand mit, aber der konnte nicht so recht Französisch. Genau. Weil das ist mit den Österreichern immer ein bisschen schwierig mit dem Französisch.
Ist es,
Ja, und dann haben wir gefunden, es ist besser ohne, glaube ich.
Haben wir es aufgegeben und inzwischen laufen die Touren einfach super mit den lokalen Guides, die ja nicht einfach lokale Guides sind, das klingt so, die Spezialisten sind für die Kultur. Ja. Brahim, den wir gestern getroffen haben, der jetzt im Büro arbeitet, der war ja oft dann bei uns und Touren leitet.
Woche auch unterwegs ist mit Gästen.
Der hat Literaturwissenschaft studiert, ist ein ganz ein gescheiter Mensch. Und war eben einige Male auch bei uns in Österreich. Wir haben dann einfach gesagt, die Guides, die hier leben, sind die besten. Wir müssen schauen, dass die Deutsch gut können. Das hört man ja bei dir, Lahusin, und da haben wir viele, die ausgezeichnet Deutsch sprechen und dass die auch unsere Kultur in Österreich, in der Schweiz, in Deutschland verstehen. Und so haben wir begonnen mit unserer Guide-Ausbildung, dass wir Guides einladen, dass wir Guides auf Reisen schicken. Du warst ja mit uns in Ladakh unterwegs
und in der Mongolei.
Ja. Also so diesen Austausch, aber mit gut ausgebildeten lokalen Guides ist einfach Die Gäste sagen oft, wir sind so wie Einheimische auf Zeit, ihr nehmt uns mit zu euren Familien, unsere Gruppen sind ja sehr klein, da hat man schon Platz in einem Wohnzimmer bei euch im Buckmeister als Gruppe, oder?
Und das verändert den Zugang, weil wenn man einen, man fragt direkt, das ist vielleicht am Anfang für gewisse Leute noch ein bisschen schwierig, aber man fragt eben direkt und der Guide, der kann eben wirklich auch die Brücke machen. Also der ist ja nicht nur der Star oder der Guide, es geht ja nicht nur um das, sondern es geht wirklich um das Verbinden. Und das haben jetzt auch die Gäste wieder gesagt. Wir sind ja jetzt schon bei der nächsten Generation. Mhm. Also ihr fahrt ja nicht nur mit Lausanne in die Wüste, sondern auch mit dem Said. Mhm. Und der hatte ja das Glück, zusammen mit dem Mulle und dem Kamal das letzte Jahr an der Guide-Akademie teilzunehmen.
In Österreich
und bei uns, bei euch, Und der kann, der hat unglaublich gut Deutsch gelernt, ist der jüngste Sohn von Ahmed, von Trekking Koch. Und er hat richtig gut Deutsch gelernt und er vermittelt einfach auch, also das haben jetzt die Gäste auch wieder gesagt, er ist so ein guter Vermittler zwischen dem Küchenzelt, dem Begleitteam und es geht ja auch darum, dass man eigentlich mit wenig Worten, aber man ist ja in der Natur aufeinander angewiesen, zusammen unterwegs. Und darum sage ich eben, es ist nichts Spektakuläres, sondern es geht darum, sich einzulassen auf dieses gesunde Nähe-Distanz mit dieser Herzlichkeit, die da ist.
Mhm. Und zum Guides, wenn ich was sage, ich bin richtig stolz, wie all diese Jahre, wir haben gebaut, ein gutes System mit unserer Guides, mit diesem Exchange-Programm oder auch, dass die Guides zu euch kommen. Mhm. Aber auch die Beziehung, die wir haben gebaut in all diese Jahre mit unseren Gästen, zwischen Guides, unser Team und Gäste, richtig als Familie und nicht einfach ein Tourismus Branche so einfach, aber eine gute Beziehung.
Es ist wie so, also einer unserer Guides bei der Guide Academy, also unserer jährlichen Ausbildung für die Guides in Österreich oder in anderen Ländern, hat gesagt, ich sehe Weltweit Wandern gar nicht als eine Firma, sondern das ist wie eine Bewegung. Da sind die Guides dabei, die Partner, euer Büroteam, aber auch die Gäste. Das ist alles so eine Gemeinschaft. Und das, wenn ich sowas höre, ist das.
Und ich glaube, es stimmt für alle Guides, wenn ich rede mit ihnen oder ein ganzes Team. Weil auch mit Corona, wie es war und so, das ist eine große Unterstützung und es hat gezeigt, dass wir sind eine Familie. Und
das war richtig cool, weil unsere Gäste haben uns wirklich, also das war diese Corona-Zeit war ja schrecklich. Marokko hat da ziemlich drastisch reagiert und hat den Flughafen gesperrt und dann gab es einfach für über ein Jahr, eineinhalb Jahre überhaupt kein Einkommen mehr.
Zwei Jahre.
Und das war einfach dann, da haben unsere Gäste gespendet, haben uns angerufen, wie geht's dem den Said, wie geht's dem Brahim, wie geht's den meinen Lieblingsguides und haben dann eben auch Geld geschickt und wir haben das verteilt und so konnten wir, das war zumindest ein Hoffnungsschimmer und etwas, was Hoffnung gegeben hat, dass da Verbindung gibt. Das war wunderschön.
Da muss man sagen, danke an alle, die mitgeholfen.
Danke.
Das war eine große Hilfe.
Den Großen und den Kleinen, weil es gab nämlich auch Kinder, die das Sackgeld für den Maultierführer, mit dem sie unterwegs waren, im Atlas gespendet haben.
Ah, super.
Und es ist einfach, also es war eine spezielle Zeit, hat mich aber auch immer wieder zu Tränen gerührt, diese Dankbarkeit.
Ja.
Und es war auch so, dass man halt richtig, also so wie Marokko ist ja brutal. Man sieht im Schönen und auch im Schwierigen. Es ist sehr authentisch. Es ist sozusagen nicht nur die Erde liegt nackt da, nicht so grün und üppig, sondern eben man sieht all die Rillen, all die Formationen, die das Leben mit sich gebracht hat. Und das ist aber bei allem so. Also man sieht die schwierigen Dinge zu sehen, die sind halt auch da. Ja. Also es gibt auch Armut, es gibt auch man sieht halt auch, wie das Huhn gerupft wird, durch im Schredder oder
nicht
so.
Nicht so versteckt. Kein
ja, es gibt nicht so dieses abgepackte, glänzende, schönen Verdingste. Aber das war eben, im Corona war das dann so stark spürbar, wie viele Menschen überhaupt abhängig sind und wie viele Menschen von diesen Reisen, die ihr mit uns unternehmt, leben. Das sind ja nicht Lausanne und ich. ich, sondern das ist der Näher, das ist der Maultierführer, das ist aber auch der Gepäckwagenmann, der gestern oder vorgestern also angekommenen zum Hotel brachte. Genau. Das ist aber auch der Sanitär, der in den Riads die ganzen sanitären Installationen tun. Also ganz Marrakesch ist sozusagen stillgestanden. Das war wunderschön für die Velofahrten, die ich mache, weil ich fahre ja im Velo mit dem Fahrrad hier in Marrakesch rum. Und das war aber auch, also wir haben über 200 Familien,
die während an dieser unseren Zeit Reisen dranhängen. Ja. Das ist unglaublich.
Also Lausanne und Brahim haben da immer geschaut nach Saison und viele Leute, die halt für uns gearbeitet haben, und da haben dann auch Maultierführer in Demnath, haben dann als beim ersten Verteilen der Abdla und Junes und die gegangen sind und die getroffen haben, die haben, also als man wieder wenigstens in eine andere Provinz fahren konnte, haben geweint vor Freude, weil sie so gerührt und berührt waren, dass die Leute eben an sie denken. Und das ist wirklich etwas,
großes Netzwerk.
Ich weiß, dass es tönt wirklich, wir sind im Tourismus und es ist Tourismus und wir müssen etwas an den Reisen verdienen, weil wir unsere Fixkosten decken müssen. Natürlich. Und wir müssen ja auch etwas leben davon, aber wir alle fliegen nicht irgendwas, auch nicht wohin mit all diesem Geld oder verdienen uns eine goldene Nase. Das wäre mir das nicht wert, jeden Tag, ich arbeite eigentlich fast jeden Tag, viel zu viel, aber es wäre es mir nicht wert, sondern es ist wirklich so eine, nach wie vor ein Herzblut darin. Ja. Auch ja bei dir mit dem wieder neu Material und neue Touren, Routen zu
regenerieren. Ich meine, da ist vielleicht, du Brigitte, das ist eh so das Thema Nachhaltigkeit. Ja. Also das war eben das Thema Covid, wo wir gemerkt haben, dass da hunderte Leute von unseren Touren leben, profitieren und von Anfang an von den Mandeln, die geliefert werden, wo sie eine ganze Ernte von einer Familie, vom Safran, der für unsere Gerichte gekauft wird. Also das ist wirklich, wirklich, dass da leben hunderte Leute davon, von diesen Touren. Ein großes Netzwerk, da, wo auch unsere Gäste so toll mitspielen. Wie ist es mit der Nachhaltigkeit?
Das ist wirklich Lausanns Thema. Ja. Also und ich glaube, das ist wirklich, also Entschuldigung, jetzt rede ich auch so lange. Das ist wirklich etwas, was was euch oder uns ja verbindet. Also wir haben ja unsere Hohes und Tiefs gehabt in unserer Zusammenarbeit. Das ist wie eine alte Ehe mit Crashs oder nicht Crashs, weil wir sind drei verschiedene Persönlichkeiten. Aber was wir nie diskutieren mussten, war über die Philosophie und über diese Nachhaltigkeit. Und ich will gerade aufräumen mit dem Vorurteil. Es hat nichts zu tun, weil ich Schweizerin bin. Das ist wirklich Lausanne und Christian.
Ja, ist ein großes Thema, die Nachhaltigkeit. Wir schauen, wie du hast gesagt, dass wir kaufen bei einheimischen Leuten. Das heißt zum Beispiel Gewürze oder auch Mandeln oder Nüsse oder alles Mögliche zu kaufen beim Bauern und so, kaufen wir direkt. Und wir schauen auch, dass wir lassen möglichst wenig, sagst du draus?
Spuren
hinter uns. Das heißt, mit Abfall und so, dass auch unsere Guides sind gut ausgebildet zum Schauen.
Auch mit den Wasserfiltern, oder? Das ist
oder
ja richtig
mit den
cool.
Wasserfiltern, das
Wasser wird gefiltert.
Und sowieso auf unsere Touren, wir haben es einmal gerechnet, wie viel ein Gast braucht Wasser, etwa 8 Liter. Pro Tag, wenn du es vergleichst mit anderen Tourismus, Hoteltourismus, die braucht 300 bis 400 Liter pro Tag. Genau, das macht einen großen Unterschied. Und da sehe ich, dass wir sind richtig nachhaltig, keine Frage.
Ja. Also es war auch toll, wir waren gestern bei euch in unserem Büro, sage ich schon, weil ich das schon so lange kenne, wo jemand auch alles repariert, die Zelte werden selbst genäht von einer eigenen Person, die einen Ganztagsjob hat, da diese wunderschönen weißen Zelte zu nähen, die Sachen zu reparieren. Also das ist wirklich von A bis Z durchgedacht und sehr, sehr nachhaltig. Und eben viele, viele Menschen können da davon leben. Ja. Ich denke auch unsere Quartiere. Wir sitzen da in meinem Hotelzimmer in einem Altstadthaus mitten in Marrakesch, das wunderschön hergerichtet ist. Wir sind da seit fast 20 Jahren, das Riad Mod, Schleichwerbung, aber es gibt viele andere schöne Riads. die auch quasi dann gut davon leben können und wo wieder viele Leute dranhängen. Und dieses Haus ist jetzt schon renoviert worden. Und das ist natürlich auch, weil unsere Gäste da immer herkommen.
Ja, und das ist ein großer Unterstütz für kleine, auch lokale statt große Kettenhotels. Genau. Wir arbeiten mit keine, also mit keine großen Hotels, nur mit Riads, wo du kennst, wo du hast eine lange Beziehung mit Leuten, ob Besitzer oder Leute, die dort arbeiten.
Ja, und ich glaube, das ist auch das Geheimnis unserer kleinen Gruppen. Nicht? Man kann mit großen Gruppen, mit riesen Busgruppen oder gar Kreuzfahrtschiffe, kannst du seinen Tourismus nicht machen, wo wirklich die lokale Bevölkerung so gut profitiert. Jetzt reden wir vielleicht ein bisschen.
Es ist ja noch ein bisschen, also ich muss auch noch sagen, es ist ein Teil von Marokko ist auch so, dass lange Zeit die Schulbildung nicht so gefördert wurde oder war, und das zwar nicht nur bei Frauen, und es gibt ganz viele Menschen, die waren vielleicht in der Schule, aber in sehr großen Klassen und sind eigentlich praktisch Analphabeten. Und es ist auch so, dass viele Leute, die bei uns arbeiten, also ich bin die einzige Ausländerin in unserer Firma, und es gibt viele Leute, die sind vom Land oder leben eigentlich größtenteils auf dem Land, und die Familien sind auch auf dem Land. Und die hätten sonst nur von der Landwirtschaft, von ihrem Zuhause, die sie in ihrem Dorf haben, könnten sie nicht ihre Familie ernähren. Und von daher sind es wirklich über 20 Leute, die halt auch deklariert sind und ihre Altersvorsorge haben, eine kleine, aber immerhin, und auch eine kleine medizinische Versorgung. Ja, super. Und diese Leute hätten halt sonst, also auch unsere Chauffeure sind nicht die jetzt den Kunden den Kopf voll reden, weil sie irgendwelche Touri-Reiseleiter sind. Sie sind herzlich und fahren sicher und gut, und sie sind extrem hilfsbereit und da, aber sie sind jetzt nicht diese weiß nicht was geschulten irgendwas Leute, sondern sie sind eben auch die anpacken, die helfen, die korrekt sind in ihrer Art. Und bescheiden. Diese Leute, Bescheidenheit, das war auch ein Wort, das sie gesagt haben über die Leute, die da sind. Sie sind, und die hätten sonst eigentlich auf dem Arbeitsmarkt in Marokko, wo die Arbeitslosigkeit so hoch ist, hätten sie praktisch keine Chance.
Ja, na, da sind wirklich viele, was wolltest du sagen?
Ich glaube, das ist, was macht unsere Reisen speziell. Das ist mit Leuten meistens mit Leute, die waren nie in die Schule, aber sie haben diesem Scheinen, wie sagt man, im Gesicht.
Stolz, starke Persönlichkeiten.
Leuchtet, das Strahlen. Ja, und das ist für viele, das ist der Wichtigste. Du warst in die Schule oder nicht?
Nein, und ich merke das auch. Ich kenne die Leute wirklich schon seit 20 Jahren. Immer wieder der gleiche Koch. Und dann gibt es natürlich welche, die neu kommen. Aber das ist wirklich ein total starkes Team, kann ich bestätigen. Und vielleicht gehen wir ein bisschen weiter. Es geht ja dann rüber ins Weltweit Wandern Büro, wo du, Brigitte, ganz viel, und die Miriam in einem Büro viel Kontakt hat mit uns, mit unseren Leuten, mit der Katrin, mit der Sabine. Auch da ist, glaube ich, meine Mitarbeiterinnen haben gesagt, puh, mit der Brigitte, das ist mehr als Arbeit. Das ist wirklich schon eine Freundschaft, und wir lieben Marokko. Wir waren selber schon da unterwegs. Die Katrin hat ihre Familie letztes Mal mitgebracht auf eine Reise. Ich glaube, da ist auch jetzt in unser Team strahlt das aus. Nicht nur zu den Gästen, zu den Guides, sondern auch unsere Mitarbeiterinnen in Graz sind dann schon, haben Feuer gefangen.
Also wir sind sozusagen, also ich habe immer wahnsinnig Wert darauf gelegt, dass wir übrigens eine eigene Firma sind und so, weil die dann immer denken, ich sei die Angestellte von Weltweit Wandern. Ja. Aber inzwischen ist es so, dass ich mich ja verstehe ich verstehe mich als ein Büro mit der Sabine und der Katrin und der Renate.
Seid ihr jeden Tag
und
in Kontakt, oder?
Wir sind eigentlich, wir chatten die ganze Zeit. Ja. Nein, natürlich nicht, sondern es ist einfach so, dass viele Fragen auch sind oder Austausch oder Buchungen spezielle Sachen sind, und diese Zusammenarbeit macht einfach auch Freude, und für mich ist es natürlich auch total schön, weil ich habe so eine Verbindung zwischen hier sein und halt dem Frau sein. Miriam ist viel jünger, unsere Mitarbeiterin, und steht in einer ganz anderen Situation in ihrem Leben, und da sind natürlich Katrin und Sabine mit ihren Kindern und Familie, stehen da in einem ganz anderen Ort, auch wenn sie ein bisschen jünger sind als ich, aber trotzdem ist das natürlich eine schöne Verbindung.
Was ich noch erwähnen möchte, sind ja unsere Sozialprojekte in Marokko. Ihr beiden, Brigitte und Lahusin, habt uns ja mit Itu und Hadu bekannt gemacht und seit über 10 Jahren kooperieren wir und arbeiten wir zusammen. Die beiden, sie ist Deutsche und er ist Marokkaner aus dem Hohen Atlas, aus dem Nachbardorf von Lahusin, haben mit einer ganz kleinen Schule angefangen, zunächst nur für ihre Kinder und für die Nachbarkinder. Und das Ganze ist zu einem riesigen Bildungsprojekt geworden, das wirklich vorbildlich ist und als Musterbeispiel hier in Marokko für lebendige und zukunftsfähige Ausbildung dient. Der Campus Vivant ist eine Schule, eine Grundschule bis hinauf zum Matura-Niveau, aber es ist noch viel, viel mehr. Es gibt einen riesigen Permakulturgarten, der ganz intensiv für den Unterricht genutzt wird. Die Schülerinnen sind viel, viel im Freien, machen Experimente, machen ganz, ganz praktischen Unterricht und lernen so sehr lebendig. Es gibt ganz viele Frauenbildungsprojekte, wo Frauen lesen und schreiben, Hotelmanagement bis hin ins Kaffeehaus betreiben, auch wirtschaftliche Grundlagen für das Ganze und auch wie sie kochen und einen Gastronomiebetrieb führen können. All das unter dem Dach des Campus Vivant. Es gibt einen Nationalpark, ein Geoparkzentrum, weil das ganze Gebiet so interessant ist. Und jedes Jahr gibt es wieder neue spannende Sachen, die wir gemeinsam in unserem Team mit Weltweit Wandern wirkt und Itu und Hadu und der Association Vivant verwirklichen können. Ein wirklich tolles Projekt, auf das wir sehr, sehr stolz sind. Vielleicht gehen wir jetzt so von unseren Mitarbeiterinnen, Mitarbeitenden zu den Gästen. Vielleicht erzählst du ein bisschen, was sind denn so die typischen Gäste von Weltweit Wandern? Wir haben schon gehört, es sind ein bisschen mehr Frauen als Männer mit uns unterwegs. Menschen sind sehr, sehr neugierig, was ich so weiß. Erzähl ein bisschen, wie sind denn unsere familiären Gruppen so zusammengesetzt?
Das sind Leute, die zwischen 30, 70 Jahre, würde ich sagen. Mhm. Und das sind meistens, wie du hast gesagt, Frauen. Mhm. Das sind Leute, die wandern gern, neugierig, die wollen in eine andere Kultur tauchen und mehr wissen und so.
Ja.
Und
ich glaube, was ich so merke, ist schon so eine große Neugier, an das Land zu erleben. Mhm. Und auch, was ich immer so höre, ist, ja, so Gruppenreisen und es ist vielleicht nicht so meins. Und dann kommen sie zurück und sagen, ich habe Freunde gefunden in der Gruppe. Wir haben nachher noch ein Treffen gemacht. Also, dass die Leute sich in der Gruppe oft richtig, richtig gut verstehen, weil sie oft sehr ähnlich ticken. Also so gleichgesinnte Menschen finden sich da auf diesen Wanderreisen.
Ja, denke ich, ja. Weil ich finde auch zum Beispiel Wüste oder auch Berge, Atlas, die geben auch diese Freiheit, diesen Platz für jeder.
Ja.
In die Wüste musst du nicht, weiß auch nicht, auf eine Linie gehen, aber jeder hat seinen Platz. Man hat viel Raum. Man hat viel Raum.
Ja.
Und die meisten, die sind, wie gesagt, Leute, die fast gleiche alt und sie sind neugierig, sie wollen wissen und viel Respekt auch.
Haben es gut miteinander.
Ja.
Da möchte ich Ihnen noch eins so ein bisschen zurückgehen mit dem Guides. Wie gesagt, am Anfang war ich eben selbst Reiseleiter und habe eben gemerkt, die Übermittlung der Kultur funktioniert nicht nur über Sprache. Weil mit den Maultierführern, die können ja oft nicht einmal Französisch und die Gäste auch nicht so gut. Aber es gibt da so eine Kommunikation, die geht über die Sprache hinaus. Man geht miteinander, man sieht, wie die Maultiere oder auch die Dromedare dann gesattelt werden, wie das Lager zusammengepackt wird. Und dann geht man miteinander und es ist einfach so, Menschen aus einer anderen Kultur, mit denen gemeinsam unterwegs zu sein, da passiert etwas jenseits der Worte. Das ist wunderschön, finde ich.
Ich glaube, es ist zu tun, dass man nicht, wie gesagt vorher, du hast nicht diese Telefons, nicht diesem Auto, du bist
Ablenkungen.
Bist richtig da. Mhm. Und das heißt, du bist auch, wie sagt man, besser hören, kommunizieren,
offener.
Beobachten, du bist offener. Und diesem Camp finde ich, das bietet, wie gesagt, große Freiheit.
Ja.
Ist auch verrückt, dass ab zweite, dritte Tag man sagt, oh, das ist unser Zuhause. Wenn wir kommen an im Camp,
ja,
wir kommen an zu Hause. Das ist wie ein Zuhause.
Wir kommen nach Hause, genau, obwohl wir noch nie dort,
ja,
waren,
ja,
als das Camp ist.
Man,
ja,
geht in die, ja, Küche, man hilft, ja, wasche, wie sagt man, die Geschirr waschen
ja,
und so. Also genau, es wird nachher wie eine Familie und dann merkst du, auch wenn du nicht die Sprache sprichst, du kannst mit Hände und Füße,
ja, es wird wie ein großes Team. Ja,
ja.
Das,
ja,
ist wunderschön. Ja. Vielleicht so zum Abschluss, was fällt dir noch ein? Gibt es irgend so eine lustige Geschichte oder irgendwas Spezielles, was dir noch einfällt? So?
Ja, also, ja, bei mir ist die Geschenke der
Wüste-Tour, ja,
mit, wo ich mitgehen durfte. Da waren, also wir waren eine ganz tolle Gästeschar,
ja,
und ich denke, als Gäste muss man schon manchmal, also man muss schon auch ein bisschen etwas dazu beitragen.
Ja.
Und es gibt wirklich Verbindungen, also die, da gab es auch eine Heirat, also zwischen Österreich und der Schweiz.
Aha, die haben sich
also
kennengelernt.
Also da gibt es richtig auf der großen, okay, cool, Atlas-Traversierung,
ja,
im Riad Mod, ja, an einem Sonntag haben sie sich getroffen und zack, bumm, verliebt. Und beide nicht im Alter von irgendwelche pubertären Anflüge, sondern beide schon im gestandenen Leben. Ding, und die sind dann miteinander, schön, auf der großen Traversierung, waren die unterwegs, der Theo und, der Name von ihr kommt mir jetzt nicht in den Sinn. Und Theo ist leider nach 2,5 Jahren jetzt Beziehung, ist er leider gestorben in den österreichischen,
ja,
Bergen, in seinem Lieblingsregion oder Gebiet. Und umso schöner, dass sie das erleben konnten.
Ja.
Und das war wirklich, also das ist nicht ein Einzelfall. Es gibt wirklich Freundschaften, die Johanna mit der Simone, die waren also eine weltweit wandernde Kundin, eine Kundin aus der Schweiz.
Ja.
Die haben sich kennengelernt und die kommen jetzt jeden Sommer einmal wandern mit uns,
ah,
als
schön,
Privattour,
ah, ja, cool,
also mit der Equipe und,
ja,
allem.
Okay.
Weil das für sie ist das ihre Auszeit.
Ah,
und
schön,
wir haben viele Kunden, die wiederkommen.
Ja.
Wir haben auch Männer, die wiederkommen. Und es ist wirklich auch so, dass es wirklich Platz hat für Männer. Es ist einfach so dieses Arabische manchmal, das sind da manchmal ein bisschen skeptisch. Aber es ist wirklich auch spannend für die Männer. Wir haben auf dieser Geschenke der Wüste, haben wir den sportlichsten Mann einfach gerade als Dromedarführer für unser Gruppentromi abdelegiert. Der musste dann immer dem Tromi schauen.
Aha.
Und ich war mit der henna gefärbten, rot gefärbten Haare Monika. Und der Manfred, der barfuß ging, weil er so viele Blasen hatte unterwegs.
Ja.
Das war mein, nebst dem höhenkranken Esel im Atlas, sind das meine zwei Lieblingsmomente.
Ja. Ja, ja, ja.
Wenn du sagst jetzt Männer, von
Renato
auch, der kommt mit uns. Ich war mit ihm das erste Mal, war krank und dann, wir haben Tour nicht fertig.
Ja.
Aber jetzt, der kommt für 13, 14 Mal mit uns.
Das 14. Mal,
unglaublich. Nein, schon mehr, glaube ich.
Nein, ich meine, dass er ist mit uns.
Ja.
Und
ganz
Viertel sind auch mit uns gereist.
Ja, also viele, viele Stammgäste haben wir inzwischen.
Ja, das ganze Wohnviertel von ihm, der ganze Ort von Hausen am Albis, war schon mit uns unterwegs.
Klassische Mundpropaganda, oder? So läuft das. Ja.
Und eben auch immer wieder kommen und auch verbunden sein. Also dieses, gibt es was einem in Marokko passieren kann? Ja, man kann vom Virus gepackt werden.
Ja, das ist eh so, eben die Bedenken, ist es gefährlich?
Ja.
Und meistens, also wir sagen dann, nein, es ist nicht gefährlich. Man muss natürlich im Gedränge in Marrakesch aufpassen. Es gibt natürlich, wie überall, wenn viele Leute sind, Taschendiebe.
Ja.
Aber ich habe ganz selten irgendwas gehört. Und im Gegenteil, eben wie gesagt, man will immer wieder kommen.
Ja, also angefixt kann man werden,
so
oder wie mir ihr das sagt.
Ja, genau. Ja.
Und von Erfahrung, ich glaube, wenn du willst nach Marokko, musst du einfach mit deinem offenen Herzen.
Ja, offen schauen.
Ja, offen schauen. Ja.
Miteinander quasi kommunizieren und quasi das. Und das ist eben das Schöne. Ich will es nicht so aufbauschen, aber dass so eine Reise, das Miteinander gehen.
Mhm.
Ich sage ja oft bei Weltweit Wandern, Wandern sehen wir nicht so als eine sportliche Aktivität, sondern Wandern und miteinander gehen und unterwegs sein ist einfach etwas, was Menschen verbindet. Man geht ein Stück miteinander, man lagert, es gibt Brot backen, manchmal wird gesungen miteinander. Es verbindet eigentlich unterschiedliche Kulturen und das erleben wir in unserem Geschäft jetzt schon seit über 25 ja. Jahren.
Ja. Da will ich noch ergänzen, also die Dubkalbesteiger,
ja.
Das ist total toll.
Berg.
Das ist total toll, weil das ist der über 4000 Meter. Es gibt aber auch noch andere, wie Lausanne ja gesagt hat, der Megun auch. Aber Dubkal ist so eine klassische und da möchten natürlich auch die Sportlichen den mal gemacht haben, weil das der höchste Gipfel von Nordafrika ist. Und da möchte ich einfach noch erwähnen, das ist toll als sportliches Ziel und Vorbereitung für auf den Kilimanjaro. Aber ich sage euch etwas, wenn ihr Augen und Herz offen macht und schaut und beobachtet, dann kriegt ihr noch viel, viel mehr als den Dubkal.
Ja.
Weil es ist ein ganz herzliches Begleitteam, super feine, also die ganz erfahrene Trekkingköche. Und die Maultierführer von dort in diesem steinigen Gebiet sind eben ein Riesenkontrast zu dieser steinigen und schroffen Bergwelt.
Weil die so herzlich sind und so gastfreundlich sind. Ja. Jetzt zum Schluss fällt mir noch ein, so über Marrakesch wollten wir ja, gehen wir im Schluss ganz an den Anfang. Am Anfang, wir sind ja jetzt noch in Marrakesch, morgen geht es dann los in die Wüste, dass wir unseren Podcast-HörerInnen ein bisschen was über Marrakesch erzählen, so ein paar Tipps. Also ich muss ja sagen, Marrakesch hat so viele, also es ist sehr turbulent. Ich schaue dann immer wieder so ruhige Orte. Da habe ich vor einigen Jahren entdeckt, Jardin Secret, sag mir, ob Jardin ich das Secret, richtig...
Genau, ja.
Das ist ein wunderschöner Garten, mitten im Gewurl der Altstadt. Geht man rein, ich glaube, es haben europäischer Architekt hat das irgendwie übernommen, ein Italiener, der das gestaltet und wieder renoviert hat, zusammen mit den Marokkanern da. Ein
wunderschön. Da sieht man ja dann auch die ganz alten Bewässerungsformen. Also es ist ja auch so, wie in der Berberkultur, wo ja auch das Bewässern und das Wasserrecht alles schön geregelt war und aufgeteilt war. Und das wie in den Walliser Bergen mit diesen Wasserleitungen diese Felder bewässert wurden, war ja auch so, dass es in Marrakesch diese ganzen, also in der Umgebung von Marrakesch diese ganzen Wasserversorgungen gab. Und im Jardin Secret kann man das alles anschauen und sehen, wie das eben, wie die Stadt mit Wasser versorgt wurde.
Und für mich hat in Marrakesch immer wieder diese verschiedenen Seiten, diese, wir haben schon gesagt, diese Wucht der Gassen mit den Händlern, die fast ein bisschen viel werden und dann die Hofhäuser, die Riads, diese herrlichen, ruhigen Oasen, Innenhöfe, auch die alten Karawansereien, die Funduks mit so Innenhöfe, wo früher die Karawanen gelagert haben, wo man dann so manche Stille Plätze sieht. Ja. Also das sind so meine Tipps. Wenn man durch Marrakesch geht, geht es ein bisschen auf die Seite, schaut einmal, oft gibt es auch Restaurants in so Innenhöfen, Jardin Secret, dann heute, wie heißt der, Bascha?
Dar el Bascha, war el Bascha, die Ausstellung dort,
wunderschön.
Und wenn man nicht ganz rein ruhig. Will und auch nicht auf eine Terrasse, dann kann man ja sich auch, also ich finde es auch total fein, in der Olivenecke, bei der Olivengasse, kann man sich ein paar Oliven kaufen.
Ja.
Dann beim Onkel Fritz Laden, also das ist der Tante Emma Laden, wo der Fritz drin sitzt, kann man überall, alle Hanuts, kann man Brot kaufen. Okay. Also das wo das Gemisch, der Kleinshampoo hat, bis zu eben irgendwie
die kleinen Läden.
Alles hat. Da kann man sich ein Brot kaufen und dann geht man zur Mohammed 5 bei der Kutubia und entweder man sitzt bei der Kutubia und schaut. Oder man geht in den, also der heißt Cyber Park, aber hat eigentlich nicht viel mit Cyber zu tun. Der ist gegenüber von dem Ensemble Artisanal, wo es Sachen hat mit Fixpreisen.
Ja.
Dort hat es einen schönen Park und da kann man picknicken.
Ja.
Und einfach schauen. Also es ist immer, ich sage immer, es ist wie, Marrakesch ist wie ein Theater. Und wenn du in den Gassen bist, dann bist du ein Teil von diesem Theater. Und wenn du dich in der Gasse ein bisschen zurücknimmst, dann kannst du das einfach alles beobachten und schauen. Und es ist wunderbar und es passiert einem auch nichts.
Ja.
Und natürlich kann man nicht Marrakesch in einem irgendwas entdecken, aber es gibt immer wieder kleine Ecken und Dinge. Und wenn man auch nicht so gut ist in der Orientierung wie ich, es gibt ja doch so Fixpunkte und Das gibt schon ganz viel an Erlebnis.
Und den großen Platz, den Chemnitz Nah, den findet man erstens immer. Genau. Und dort ist natürlich das Spektakel los. Und wenn es dort, so wie du sagst, wenn es einem zu viel ist, gibt es ganz viel Dachterrassen rundherum. Und dann geht man in die Besucherlounge, in den Gastraum quasi und schaut sich das von einer sicheren Entfernung an.
Und es gibt ja auch ganz viele. Also man müsste dann einfach auch immer länger bleiben. Mhm. Das empfiehlt ja die Kathrin auch, weil sie auch so gerne da ist, den Gästen immer. Also wir finden die kurzen Reisen ist sicher gut, weil man hat nicht so viel Urlaub und so, das verstehen wir auch. Aber wenn es irgendwie möglich ist, wirklich dann verlängert, weil es hat so viel und es ist so schön, noch die Seele ein bisschen baumeln zu lassen, Zeit zu haben zum Entdecken. Und für die, die noch mehr haben, die können dann in drei Stunden mit dem Supratourbus ganz günstig und fix an den Atlantik fahren. Und
das ist nochmals jetzt ein ganz gutes anders. Stichwort.
Da vergeht ihr ja auch hin.
Da sind wir auch bei unserer Reise. Ja. Das ist ja mein Zweitlieblingsort neben Marrakesch, Zweitlieblingsstadt neben Marrakesch. Das ist Essaouira und die Atlantikküste. Ja. Essaouira ist ein eigener Ort, für mich ist es oft so eine Seeräuber, Hafenstadt, wunderschönen Fisch, eine tolle Medina, also eine wunderschöne Altstadt mit wunderschönen Geschäften und man kann flanieren, ist am Atlantik, kann Strandspaziergänge machen, surfen, also das bietet wirklich, wirklich viel. Das ist ein weiterer Aspekt von Marokko. Ja. Marokko ist ja umgeben von zwei Meeren und der Atlantik hat natürlich so einen eigenen Charme.
Ja, wir haben ja jetzt auch wieder, nach Corona haben wir ja langsam wieder begonnen und jetzt haben wir ja wieder die Familienreise, die Sommerreise, die ja auch ihr unternommen habt mal als Familie mit Freunden.
Genau.
Und die haben wir ja jetzt auch dieses Jahr wieder im Programm, wo man aber nicht am Atlantik lang ein Trekking macht, sondern man ist dann halt in Essaouira und kann da entdecken als Familie einfach nochmals so auch je nach wer was machen will. Das ist wirklich eine sehr schöne Auszeit.
Ja, das freue ich mich auch schon. Das wird dieses Mal auch das Ende unserer Reise sein. Mhm. Wir sind eben zuerst in der Wüste, haben jetzt am Anfang Marrakesch entdeckt und am Ende schließen wir dann ab in Essaouira und das empfehle ich auch jedem, dass man einfach, wenn man Zeit hat, nach einer Reise vielleicht noch ein paar Tage länger bleibt, weil es gibt so um Marrakesch in sehr naher Entfernung viel, viel zu entdecken.
Zu sehen, ja, und es ist halt, Essaouira ist ein bisschen ruhiger, weil es halt mopedfrei ist. So ist es auch für die Gäste, es ist ein bisschen ruhiger vom Puls her, also es ist nicht langweilig und so, überhaupt nicht, weil manchmal windet es auch sehr stark, aber es ist vom Rhythmus her ein bisschen anders und wenn man halt dort übernachtet und nicht nur Tagesausflug macht, dann hat man auch die Morgen- und Abendstunden, die sehr schön sind.
Vor allem am Hafen, am Meer, die Sonne.
Ja, und dann für euch Österreicher ist natürlich der Animagarten. Also die einen lieben es, die anderen nicht, aber es ist der Animagarten, der ja Richtung Urikatal ist und besucht werden kann, der ist schon auch, wenn man dann genug von der Stadt hat, ein Ort zum Hingehen.
Gleich außerhalb von Marrakesch, von André Heller ins Leben gerufen, ein Lebensprojekt, wo er quasi wirklich sein ganzes Geld hineingesteckt hat und da einen wunderschönen Garten geschaffen hat, den man besuchen kann.
Ich habe jetzt gerade während unserer Pause noch eine Nachricht bekommen von einer weltweit wandernden Kundin, die jetzt heute gerade im Amal-Projekt war. Das ist ein Frauenprojekt hier in Marrakesch. Das unterstützt, macht ein Restaurant, weil sie Frauen ausbilden, Frauen, die in prekären Lebenssituationen leben. Und da kann man einen ganz, ganz tollen Kochkurs machen und gleichzeitig ein gutes Projekt unterstützen. Also fein essen, kochen und noch was Gutes tun.
Also ich denke mir, in diesem Podcast haben wir jetzt Ideen für viele, viele Reisen. Also man kann wirklich so wahnsinnig viel machen. Es ist unglaublich, ich komme ja selber, wie gesagt, ich habe seit 40 Jahren nach Marokko, habe heute wieder mit dem Pascha-Palast einen neuen Ort entdeckt und werde mit dem Lahoussien jetzt in der nächsten Woche sicher wieder neue Dünen und Landschaften entdecken. Also Marokko hat, der Taha Benjelloun hat ja gesagt, Marokko hat so viele Türen. Mhm. Man erlebt immer wieder neue Räume, immer wieder neue Schichten und mir geht es auch so. 40 Jahre Marokko und immer noch staune ich und schaue ich und entdecke ich und immer noch was Neues. Das ist einfach wunderschön.
Wusstest du, dass es jetzt Strauße hat, Wildlebende?
Aha, nein, wusste ich nicht. Ja. Na, schau,
und
wieder was zum Entdecken.
Die Gazellen, ja. Oder? Oder wie heißen die? Ja.
Gazellen haben wir gesehen letztes Jahr. Ja,
ja. Und den Yariki-See gab es wieder, weil es geregnet hat. Genau, in der Wüste ein Riesensee gibt es.
Seit 50 Jahren kein Wasser und dieses Jahr hat es viel geregnet.
Ui, ich glaube, jetzt hören wir jetzt auf zu erzählen, weil sonst da sitzen wir dann noch 2 Stunden da.
Also wenn ihr dann ein Riad gekauft habt, könnt ihr uns kontaktieren, dann logieren wir gerne Gäste bei euch.
Ja, genau. Na, ich denke mir, wir kommen jetzt zum Ende. Wir haben erfahren, dass Marokko ein Ziel ist, wo man das ganze Jahr hinfährt, wo man an die Küste gehen kann und herrlich baden kann am Atlantik, während man zur gleichen Zeit die Schneeberge von Marrakesch im Süden sehen kann. Man kann im Winter von September bis im März, April in der Wüste wandern. Es gibt aber viele, viele Gebirge, wo man auch im Sommer herrlich unterwegs sein kann. Also eine ganz Jahresdestination, das immer, immer wieder neue Überraschungen, neue Türen sich öffnet. Wir haben gehört, dass man sich nicht fürchten muss vor Marokko, sondern im Gegenteil, dass viele unserer Gäste, wenn sie einmal da waren, immer wieder kommen, weil es eben so herzlich und so gastfreundlich ist.
Ganz wichtig auch für Frauen. Also auch alleinreisende Frauen, können verlängern.
Ja.
Und allein hier sein muss in der Gruppe, es ist wirklich sicher. Und ich lebe jetzt wirklich seit wie viele Jahren hier?
23 Jahre.
Genau. Ja. Hier und es ist wirklich sicher. Also es ist nicht.
Du als Frau kannst das wirklich sagen, weil mir glaubt das ja vielleicht.
Genau, du Großer und Mann und so. Genau. Nein, wirklich. Ja. Und ich denke, es ist wirklich ein wunderschönes Land. Und wie sagt man so schön, man kommt als Kunde und man geht als Gast oder als Freund wieder.
Das ist ein schönes Schlusswort. Ich möchte mich recht herzlich bedanken für dieses Gespräch. Wir sind jetzt unterwegs in ein Restaurant mit meiner Familie, wieder ein Restaurant, wo wir die islamische Welt auf den Kopf stellen, weil das wird von Frauen geführt, die bedienen und kochen, also eine Frauenkooperative. Und das hier in dieser islamischen Welt, was eigentlich ganz normal ist. Also viele, viele tolle Dinge in Marokko. Und jetzt sollten wir endlich zum Schluss kommen.
Nein, warte noch schnell.
Ja, bitte.
Genau, also das einzige Rezept für eine gelungene Marokko-Reise ist, über sich selber sich wundern, über die eigenen engen, oder manchmal nicht engen, aber über die eigenen Einstellungen oder Meinung oder Bilder, die man hatte, und über sich lachen können. Also ich glaube, das über sich lachen ist wirklich Grundvoraussetzung für eine gelungene Reise.
Wow. Ja, danke, liebe Zuhörerin, lieber Podcast-Hörer. Danke fürs Zuhören, dass ihr dabei wart. Danke euch eben für dieses tolle Gespräch. Wir sind am Ende von diesem Podcast. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich irrsinnig, wenn ihr ihn abonniert. Ich freue mich noch mehr, wenn wir in Kontakt treten, wenn ihr einen Kommentar hinterlasst, wenn ihr ein Feedback gebt. Ich möchte, dass dieser Podcast mehr ist als nur eine einseitige Kommunikation. Stellt uns Fragen, gebt Anregungen, welche Themen würden euch noch interessieren. Gebt uns ein Feedback und vor allem sagt es weiter. Ich möchte die Community hier vergrößern. Wenn ihr Fragen zu Marokko habt oder irgendwas wissen wollt, auf unserer Webseite www.weltweitwandern.com habe ich einige Blogbeiträge in unserem Magazin hineingeschrieben. Es gibt Ausrüstungslisten, es gibt weitere Podcasts dort zu hören und ich freue mich, wenn ihr uns dort besucht. Ansonsten freue ich mich bis zum nächsten Mal und sage danke, euer Christian Lade.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.